Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Ja, servus miteinander. Heute melden sich die Puppen zurück. Ja, wir geben zu, es ist ein bisschen viel Zeit ins Land gegangen. Gar nicht gewollt so viel Zeit ins Land gegangen, aber wir mussten uns wirklich sortieren. Dann hat noch das Privatleben zugeschlagen und ja, wir freuen uns heute mit einem höchst emotionalen Geschwätz zurück zu sein, weil ganz ehrlich, das zeichnet uns Puppen halt einfach aus. Und kleiner Spoiler, wer das Geschwätz am Anfang nicht hören mag, der sollte gleich nach Minute 6 springen, weil da geht es dann los mit Daten, Fakten und Zahlen. Aber wir wären halt nicht das Puppengeschwätz, wenn wir nicht am Anfang immer ein bisschen labern würden. Genau. Deswegen habe ich heute natürlich auch jemanden dabei, weil es soll kein Monolog werden, und zwar die Birgit. Und freue mich heute schon wieder nach so langer Zeit jetzt mal wieder ein bisschen über den FCA zu reden. Denn ja, es ist was passiert und doch ist eigentlich nichts passiert. Es ist ja weird, aber es ist so. Und ja, all diese Sachen, es ist ruhig um Verein, verdächtig ruhig um den Verein. Dann hatten wir beide echt ziemlich viel Sachen um die Ohren und ja, all das hat dazu geführt, dass wir erst jetzt zum richtigen Saisonabschluss kommen. Und weil es halt so ist, dass es so viel zu reden gibt über diese Stille und über diese Sachen, die hinter der verschlossenen Tür sich zutragen, müssen wir natürlich heute sprechen. Ja, und das tun wir natürlich immer gern. So, also, ich darf euch jetzt nochmal herzlich begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr habt uns vermisst. Wir sind jetzt offiziell wieder back, wollen auch in der Sommerpause euch mehr auf dem Laufenden halten, also diese 4 Wochen Pause. Ich glaube, Birgit, das sage ich nicht zu viel, das wird es nicht mehr geben. Und hiermit übergebe ich an meine kongeniale Partnerin, die Birgit. Servus, ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, wie ist bei dir die Gemütslage nach jetzt 4 Wochen, die wir nicht mehr geschwätzt haben?
Ja, servus auch erstmal, liebe Irina. Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, also mir geht's soweit ganz gut. Jetzt gerade so ein bisschen so die stressige Phase endlich vorbei. Also bei mir hat auch voll das Privatleben ganz ehrlich zugeschlagen und dann natürlich dieses Chaos beim FC Augsburg. Also ich muss sagen, mir hat diese kleine Pause jetzt doch ein bisschen gut getan, weil es war wirklich viel für meine Nerven, für meinen Kopf. Wir haben natürlich auch, also jeder, der uns kennt, der weiß ja, wir schreiben ja auch für die Rosenau-Gazette, die Irina und ich, und da haben wir auch viel zu tun gehabt, jetzt durch dieses ganze Trainerkarussell, und dann sind Themen aufgekommen, die so eigentlich gar nicht geplant waren, und da waren wir natürlich auch relativ stark eingebunden. Und ja, aber jetzt sind wir wieder am Start und ich freue mich auch richtig drauf, heute endlich mal wieder eine Folge aufzunehmen. Und ja, also so emotional gesehen würde ich sagen, werde ich langsam aber sicher ein kleines bisschen ungeduldig. Da gehen wir aber später noch genauer drauf ein. Ich sage nur Trainer, ja, weil wie gesagt, wir sind halt einfach Fans. Zum Fan-Dasein gehört für mich Emotionen mit dazu. Und da darf man dann auch mal ein bisschen ungeduldig werden, wenn es länger dauert. Und vor allem, wenn man so überhaupt nichts hört. Ne? Irina, ich weiß nicht, geht es dir da irgendwie ähnlich? Also wirst du auch schon langsam, aber sicher etwas unruhig? Vor allem so mit dem Blick drauf, so ja, Saisonvorbereitung sollte bald wieder starten. Kader ist noch nicht zusammengestellt.
Ja. Also definitiv. Ich glaube, als man jetzt zuletzt gehört hat von allen anderen Bundesligisten, yo, die gehen von dahin zur Saisonvorbereitung, die bestreiten Testspiele gegen den und X und Y und vom FCA, da ist noch nichts übermittelt. Vermutlich werden die bayerischen Schwaben jetzt noch die Trainerverpflichtung abwarten, bis wieder irgendwas Richtung Saisonvorbereitung ja, bekannt geben. Da dachte ich mir auch schon, Junge, Junge, jetzt haben wir den 2.6. Manche starten ja schon am 20.6. in die Vorbereitung, so Freiburg-Mainz oder irgendwas in diese Richtung. Da habe ich mir schon auch gedacht, ja, vielleicht wäre es dann mal Zeit, dass der Trainer jetzt mal bekannt gegeben wird. Also da spricht jetzt der FCA-Fan in mir, der einfach doch emotional ist. Ich meine, das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal betonen. Wir sind ein Fan-Geschwätz, also wir sind beide Fans, wir sind keine Journalistinnen. Wir sind schreiben gerne für die Rosenauer Gazette hier auch eben Werbung, wie Birgit schon sagte, zu unseren neuesten Artikeln. Stimmt gerne nochmal ab für die für den MVP, für den besten, weiterentwickelsten Spieler der vergangenen Saison, für den Rookie, den Birgit am Sonntag preisgeben wird oder das Voting eben veröffentlichen wird und vor allem über unsere Stefan-Reuter-Reihe. Aber jetzt genug der Werbung. Ja, eben nochmal die Betonung darauf, dass wir eben Wert legen auf unser Geschwätz, auf unsere Emotionalität, dass ihr merkt, wie wir leiden, wenn es dem Club schlecht geht, aber auch wie wir uns freuen und mitleiden und vor allem dem Club nichts Schlechtes wollen, das nochmal mit ganz dicken Ausrufezeichen und wie wir auch sicher, wie alle auch, mit dem Club auch in ganz niedere Gefilde absteigen würden, in den Amateurbereich und so weiter und trotzdem FCA-Fans bleiben würden. Das nochmal als kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ja, aber wie gesagt, FCA ist eigentlich super ruhig. Das ist beim selbst in Augsburger Gefilden unnatürlich. Also man sagt ja immer, wir haben jetzt keine große Medienlandschaft, das ist wahr, aber trotzdem hört man beim FCA immer mal wieder was, aber das ist derzeit nicht so der Fall. Also zumindest nicht vom FCA selber. Oder Birgit, was gibt's denn da Neues so in der Fuggerstadt?
Ja, also ein paar Kleinigkeiten haben wir dann doch gefunden, so was so die Profis angeht. Also es wurde tatsächlich auch schon ein Transferjahr getätigt, jetzt zum Sommer hin. Also Maxi Bauer, der uns ab Juli verstärken wird in der Innenverteidigung, mal ausgenommen. Den hat man ja bereits im Winter verpflichtet. Aber Arne Meyer, einer meiner absoluten Lieblinge, ich gebe es zu, mein Fanherz jubiliert, da hat tatsächlich noch die Kaufpflicht gegriffen, weil anscheinend wurde das so verhandelt, er hätte ja 25 Startplatzeinsätze gebraucht. Er hatte aber nur, glaube ich, 21. Und er hatte aber mehrere Einwechslungen und die Einwechslungen haben als halber Startplatzeinsatz gezählt und deswegen hat tatsächlich die Kaufpflicht gegriffen. Er kommt zu, oder besser gesagt, er bleibt in Augsburg, trägt auch in den nächsten Jahren die Zirbelnuss über dem Herzen und ja, mich freut es total, dass Arne Meyer bleibt, weil man hat wirklich in jedem Spiel, wenn er gespielt hat, gesehen, wie wichtig er eigentlich für uns ist. Auch wenn ihn ab und zu Verletzungen plagen, wenn er auf dem Platz ist, dann ist er wirklich wichtig, weil er ist, und ich nehme es jetzt mal vorweg, Top-Assist-Geber in diesem Jahr. Dann eine weitere Neuigkeit. Der FCA hat einen neuen Coach. Allerdings in der zweiten Mannschaft und zwar verstärkt uns da Tobias Strobel und nein, nicht unser Spieler. Es ist tatsächlich ein Namensvetter. Tobias Strobel war zuletzt bei Schweinfurt tätig oder man kennt ihn auch von den Schanzern aus Ingolstadt, da hat er die zweite Mannschaft trainiert. Wir sagen herzlich willkommen in Augsburg. Es wurde vom Verein noch nicht offiziell bestätigt, aber die meisten Quellen melden es, wie gesagt. Und dann habe ich noch ein kleines Gerücht auf der Abgangsseite. Und zwar möchte Burnley aus der zweiten englischen Liga, die sind nämlich gerade erst aus der Premier League abgestiegen, die hätten anscheinend gern Reece Oxford. Da sage ich jetzt mal meine Meinung kurz dazu. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass Reece Oxford irgendwann nach England zurück möchte. Ich glaube aber tatsächlich, dass er da nicht die zweite englische Liga meint, sondern dass er tatsächlich in der Premier League spielen möchte. Was dran ist, werden wir sehen. Das kam heute ganz, ganz, ganz frisch rein und wir dürfen gespannt sein. Aber ich glaube, in die zweite englische Liga, da geht Reece Oxford nicht. Drei, zwei, eins.
Ja, damit haben wir jetzt schon den ersten Episodenteil hinter uns, würde ich mal sagen. Haken wir mal die wenigen News, die es jetzt gibt, erstmal gedanklich ab. Ja, wir haben es euch versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten, und das eigentlich nicht so spät, über die zurückliegende Saison sprechen. Ja, da sind wir uns selber schuldig und wahrscheinlich euch auch, denn die Saison, die ist ja nicht so ganz so gelaufen, wie man es sich erhofft hat. Es gab Höhen, wenige, es gab Tiefen, viele, und es gab ein Ende, ohne Schrecken, Gott sei Dank. Ich glaube, das steht so über allem. Und deswegen möchten wir, wenn auch nicht zu ausführlich und nicht zu ausgiebig, nochmal Revue passieren lassen, was ist denn von Spieltag 1 gegen Hoffenheim bis zum letzten Spieltag gegen Fürth so passiert? Was haben wir erreicht? Gab es da Ausreißer? Gab es da große Überraschungen? Und dann können wir auch, glaube ich, einfach in die Sommerpause gehen, gedanklich auch mit der alten Saison abschließen und wissen auch vielleicht, was uns diese Saison übel im Magen gelegen ist. Also, let's go, springen wir rein. Ja, wie schon sagte, Spieltag 1, das war Hoffenheim. Man dachte noch, als die Saisonpläne so veröffentlicht wurden, ja, Hoffenheim, das ist in Ordnung. Oberes Tabellenmittelfeld, guter Gegner, bringt nicht so viel Fans mit. Kann man vielleicht die eigenen Fans zu Hause mal mit einem Sieg beglücken? Ja, ich glaube, alle großen Träume sind geplatzt. Alles, was man sich erhofft hat, ist begraben worden, denn eine Bruchlandung gab es 4-0, haben uns die Hoffenheimer geschlagen und danach stand der FCA gleich zu Saisonbeginn direkt auf Tabellenplatz 18. Ja, das war ein toller Start, nicht? Und er ging auch weiter. Am zweiten Spieltag hat man gegen Frankfurt 0-0 gespielt und hat sich dann damit einen Rang verbessert und war 17. Ja, nach zwei Spieltagen aber immer noch kein Tor geschossen. Dritter Spieltag, unser Angstgegner Leverkusen, und der wurde wieder mal seinem Namen gerecht. Ja, Flo Niederlechner hat dann das erste FCA-Tor der Saison geschossen, aber Leverkusen hat ja gleich derer 4 geschossen und dementsprechend hat man sich auch nicht verbessert und blieb auf Platz 17. Ja, Union, wieder ein 0-0, wieder kein eigenes Tor, aber auch hinten keins kassiert. Das kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen zurechtreden. Man blieb auf Platz 17, ja, und hat zu dem Zeitpunkt schon 8 Gegentore kassiert nach 4 Spieltagen. Das ist schon eine Nummer. Ja, dann Heimspiel gegen Gladbach und noch nie war man so froh, dass man am 5. Spieltag dann doch auch mal jubeln durfte. Wieder Flo Niederlechner mit einem Tor, mit dem 2. Der FCA gewinnt 1-0, man nimmt die ersten 3 Punkte der Saison mit und das noch zu Hause. Ja, ich glaube, dann hat sich jeder FCA-Fan gedacht, hoffentlich geht es jetzt nach oben, aber der FCA wäre nicht der FCA, wenn er nicht gleich wieder eine Bruchlandung hinlegen würde. Da gab es dieses gewaltige Spiel gegen Freiburg. Wenn man Freiburg jetzt nach der Saison so betrachtet, denkt man sich, da kann man mal 3-0 verlieren, wie am 6. Spieltag. Aber zu dem Zeitpunkt dachte man sich ja immer noch, Freiburg ist unsere Kragenweite. Wieso lässt man sich von denen so abschießen? Und das war für mich so ein Spiel, da stand 3-0 nach 45 Minuten. Es war für mich einfach ein ganz klarer Offenbarungseid. Und das waren nicht die Augsburger, die man so kennt. Ja, nach dem 6. Spieltag 11 Gegentore auf Platz 15. Das war schon mal eine Ansage. Ja, mit Dortmund hatte man am 7. Spieltag dann auch einen ganz krassen Gegner, finde ich, der auch nicht für Siege vom FCA spricht. Und dementsprechend hat man, wenn auch knapp, 2-1 verloren. Zikiri hat da seine Torpremiere beim FCA gehabt und man hatte auch kein Glück und konnte auch den Tabellenplatz 15 nicht verlassen. Es wurde sogar noch schlimmer. Durch das 1-1 gegen Bielefeld ist man wieder auf Platz 16 zurückgerutscht. Und da musste uns Reece Oxford helfen, der Abwehrmann, der da sein erstes Bundesligator sozusagen erzielte. Dazu sagen wir nochmal rückwirkend herzlichen Glückwunsch. Da gab es unseren Podcast nämlich noch gar nicht. Ja, 9. Spieltag, und das soll es dann von meiner Warte gewesen sein, war, glaube ich, die kolossale Bruchlandung schlechthin. Ich glaube, das hat nochmal beim FCA jeden und jede wachgerüttelt. Das war das 4-1 auswärts gegen Mainz. Ja, Zikiri mit seinem 2. Saisontor hat noch den Ehrentreffer erzielt, aber ganz ehrlich, Leute, 4-1 gegen Mainz. Mainz wäre ja auch unsere Tabellenregion eigentlich und unser Kragenweite, das kann man doch fast gar nicht anders sagen. Und gegen die verlieren wir 4-1. Das war wirklich so ein Moment, wo ich als Fan sage, ich bitte dich, FCA. Und ja, was kann man zu den ersten 9 Spieltagen sagen? Das war ein Auf, das Frankfurt 0-0, Union 0-0 und das Gladbach 1-0 vielleicht noch. Und dann war das eigentlich nur ein Ab. Und wenn es da nicht jetzt geholfen hat, dass intern da gerüttelt wurde, und dazu wird Birgit vielleicht gleich noch kommen, dann weiß ich auch nicht. Also wenn das so weitergegangen wäre, meine Güte, dann wären wir wahrscheinlich das Fürth der Liga geworden. Aber das ist jetzt meine Meinung dazu. Es wurde ja im Saisonverlauf noch besser. Aber zu dem Zeitpunkt hat das für den FCA mit 6 Punkten nach 9 Spieltagen echt nicht gut ausgesehen. Tabellenplatz 16, 5 Tore geschossen, 18 Tore kassiert. ja, das war ernüchternd. Oder, Birgit?
Oh ja, definitiv. Es war ernüchternd. Also nach diesem 9. Spieltag nach Mainz, ich war so sauer. Ich war ja noch so sauer von dem Bielefeld-Spiel tatsächlich, weil wir haben gegen Bielefeld, da war ich auch im Stadion, ich stand schön auf der UBT, wir haben da ja nicht schlecht gespielt. Nein, man hatte auch mehr Chancen, aber Bielefeld kommt halt einmal vor und gleich durch so einen Sonntagsschuss aus und dann hat man selber noch 2 Tore kassiert, die dann aber beide abseits waren. Also da hat schon gar nichts passt. Und dann in Mainz, man darf ja nicht vergessen, wie stand denn Mainz in der letzten Saison, also 2020/21, zur Winterpause da? Die waren ja eigentlich schon so gut wie weg. Deswegen ist das auch überhaupt kein Problem, wenn man da jetzt die Erwartung hat, hey, da könnte doch zumindest ein Punkt oder so drin sein. Und dann schießen die uns 4-1 ab. Also Mainz hatte eine passable Saison, aber das war schon peinlich. Und so hat es auch tatsächlich unser Präsident gesehen. Der hat da nämlich, wie man jetzt auch im Nachhinein vor allem erfahren hat, ordentlich auf den Tisch gehauen und hätte zu diesem Zeitpunkt am liebsten Stefan Reuter entweder entlassen und durch Armin Fee ersetzt oder Armin Fee als zusätzlichen Geschäftsführer mit eingesetzt, quasi als Kontrollorgan für Stefan Reuter und Michael Ströll. Aber ich meine, zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich noch so, dass Armin Fee Stefan Reuter als Sportdirektor hätte ersetzen sollen. Ja gut, dazu kam es dann nicht, aber dieser Arschtritt, dieser Verbale, der hat tatsächlich gefruchtet, weil 10. Spieltag zu Hause gegen Stuttgart. Der FCA lag recht früh zurück tatsächlich, hatten auch noch Glück, dass wir am Anfang keinen Elfmeter bekommen haben. Aber dann haben die aufgedreht und haben gleich mal was fürs Torverhältnis getan. Und zwar die Herren Oxford, Hovelow, Niederlechner und Alfred Finn-Bogason. Die haben dann nämlich 4 Tore tatsächlich geschossen und dann konnte man sich zwar jetzt nicht tabellarisch hocharbeiten, weil man blieb auf Platz 16, aber man konnte tatsächlich was fürs Torverhältnis tun. 9-19 war es dann. Also das sah schon mal ein bisschen besser aus. Dann ist man nach Wolfsburg gefahren. Wolfsburg stand zu diesem Zeitpunkt tabellarisch auch nicht gut da. Die hingen auch in einem Tief drin. Und der FCA, Gegner auf Augenhöhe, klar. Wir verlieren das Ding mit 1-0. Und dann habe ich schon richtig Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, oh, als nächstes kommt Bayern, die schießen uns ab. Ja, Pustekuchen war es. Bayern hat uns nicht abgeschossen, wir haben die Bayern abgeschossen und das mit 2-1. Ja, klar, knapp und Bayern hat in der zweiten Halbzeit gedrückt ohne Ende, aber wir haben unseren 2-Tore-Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben am Anfang, halten können, bis Robert Lewandowski dann ausgeglichen hat, noch kurz vor der Halbzeit, aber die Tore von Mats Pedersen und André Hahn, die haben am Ende gereicht und Markus Weinzierl durfte zum 3. Mal als Bayern-Besieger jubeln. Dann ging es zur Hertha, da hat man wirklich Dusel, weil klar, Gegner auf Augenhöhe und ich glaube in der, Irina, hilft mir, 97. Minute oder sowas, dann Gott sei Dank noch den Ausgleich von Michael Gregoritsch mit seinem ersten Saisontor und der Startschuss hier für Gregol, würde ich sagen, weil ab diesem Zeitpunkt hat er uns wirklich geholfen und ein Tor gefühlt nach dem anderen geschossen. Ja, dann kam Bochum zu uns. Es war wieder mal ein Gegner auf Augenhöhe. Es war klar, dass der FCA nicht gewinnt. Es ging 2-3 aus. Dann ist man nach Köln gefahren. Köln stand zu diesem Zeitpunkt auch schon auf den Europa-League-Plätzen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, da unseren ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Die Tore haben André Hahn geschossen und Niklas Dorsch. Und was für ein Traumtor das von Dorschi war. Ich glaube, so ungefähr 30 Meter richtig schön in den Winkel oben rein. Und dann kamen noch 2 Unentschieden gegen RB Leipzig zu Hause und in Greuther Fürth. Gerade das Spiel gegen Greuther Fürth, das war keine Augenweide, muss ich sagen. Aber wie gesagt, tabellarisch gesehen hat man es wenigstens sich geschafft, sich auf Platz 15 hochzuarbeiten. Das Torverhältnis sah mit 17-26 dann auch schon ein bisschen besser aus. 18 Punkte hatte man zu diesem Zeitpunkt und vergleicht man das mit diesem ersten Saisonabschnitt, dann kann man sagen, dass man in diesen Spielen ja einfach doppelt so viele Punkte auch geholt hat, wie in den ersten 9 Spielen. Also von daher, ich würde es tatsächlich als die stärkste Phase der diesjährigen Saison bezeichnen. Und hätten wir diese starke Phase nicht gehabt, dann wäre es, hätten wir uns, glaube ich, auch in der Rückrunde auch nicht mehr irgendwie ranarbeiten können. Ja, und es ging dann in die Rückrunde. Und ja, Irina, wie ging denn diese Rückrunde los? Es hieß wieder Hoffenheim.
Ja, also mein Fazit jetzt zur Winterpause, also man hat es ja ganz knapp über den Strich geschaffen. Ne? Also man hatte jetzt nicht den Mega-Abstand, man hatte, wie du sagst, 18 Punkte, das heißt Tabellenplatz 15 zu dem Zeitpunkt, aber Relegationsplatz belegt durch Stuttgart mit 17 Zählern und mit der gleichen Tordifferenz und dahinter auf 17 Bielefeld mit 16 Punkten und minus 8, das war schon ein Damoklesschwert, was so ein bisschen über Augsburg so geflogen ist. Und ich habe mir schon gedacht, so ganz bequem war die Ausgangssituation zum Start der Winterpause jetzt nicht. Nur Fürth mit 18, auf dem 18. mit 5 Punkten und minus 36 Tordifferenz war da schon richtungsweisend, was die da eben tabellarisch abgegeben haben für ein Bild. Ne? Aber gut, wir sind dann in die nicht mal 3 Wochen andauernde Winterpause gegangen, haben dann alle gehofft und gebangt, bitte holt noch einen Spielmacher. Man muss sagen, in der Hinrunde hat man auch noch gesagt, bitte holt einen Rechtsverteidiger. Also es gab auf jeden Fall Fanstimmen, die sagten, bitte tut was auf dem Transfermarkt. Ja, viel ist da nicht gelaufen. Also man hat gehört, dass Maxi Bauer für die Sommerpause, also quasi ist es quasi schon ein Vorgriff für den Sommertransfermarkt gewesen, von dem Ligakonkurrenten Fürth verpflichtet wurde. Und dann gab es ja diesen nächtlichen Hammer. Amerikanischen Zeiten wurde laut Ricardo Pepi, ein US-Boy, der ja schon einige Vorschusslorbeeren kassiert hat bei vielen, wurde mit dem FCA in Verbindung gebracht und es hat sich schlussendlich ein paar Tage später bewahrheitet, dass er ja nach Augsburg kommt und das war natürlich die Bombe der Winterpause und die Winterpause, die hat nicht mal 3 Wochen gedauert, ich glaube 20 Tage zwischen dem letzten Spiel der Vorrunde und dem ersten Rückrundenspieltag. Also, es ist ein bisschen was passiert, aber nicht so das, was man sich erwünscht hat, also die Verstärkung, die man sich gewünscht hat, die sofort hilft, die kam nicht. Ich glaube, das kann man jetzt mal so festhalten. Und dann hieß es an Spieltag 18 wieder Hoffenheim. Ja, und Hoffenheim hat sich wieder als unangenehmer Gegner erwiesen. Schon wieder wie im Hinspiel hat man ja eine 3-1-Pleite kassiert. Das hat einen auf den Platz 16, auf den Tabellenplatz 16 befördert. Die Tordifferenz ist gleich um 2 Tore schlechter geworden. Weil wir ja auch einen Treffer erzielt haben. Und das einzig Gute, Gregal ist quasi ansatzlos wieder dafür eingestanden, was er Ende der Hinrunde gemacht hat, und zwar Tore erzielen. Er hat die Führung zum 1-0 erzielt und ja, ich glaube, das war so ein Sahne-Comeback, was man dem Gregal eigentlich gar nicht mehr zugetraut hat, was da seinen Anfang nahm. Spieltag 19, selbiges Bild. Gregoritsch mit einem wichtigen Treffer zum 1-1 gegen Frankfurt. Wenn man sieht, wie sich Frankfurt in der Europa League geschlagen hat, herzlichen Glückwunsch, das konnten wir ja noch gar nicht sagen. Die haben sie nämlich gewonnen. Da freuen wir uns einmal im Leben für Frankfurt. Dann darf man sagen, das 1-1 gegen Frankfurt, das ist durchaus aller Ehren wert, weil wenn man weiß, wie die da aufgetreten sind international und wir spielen gegen die 1-1 dann und in der Hinrunde 0-0 und haben 2 Punkte mitgenommen, dann ist das durchaus im Nachgang schon als Leistung zu werten, finde ich. Aber der FCA wäre nicht der FCA, wenn auf eine gute Partie gleich wieder eine schlechte folgen würde. Und zwar wieder Angstgegner Leverkusen. Man hatte gedacht und man hatte gebangt, dass wir das erste Mal gegen Leverkusen mithalten können, sie besiegen können oder einfach mal unentschieden. Aber ja, das war eine bittere Bruchlandung. Und zwar hat uns Leverkusen noch mehr abgeschossen als sonst mit 5-1. Das einzig Gute an dem Spieltag war tatsächlich, Meier hat sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Ja, das hat uns persönlich sehr gefreut, aber natürlich hätten wir uns einen schöneren Anlass gewünscht. Ja, das Up and Down vom FCA hat sich da auch wieder sehr gut gezeigt. Und zwar an Spieltag 21 waren wir mit Union quasi vermatcht und haben da 2-0 gewonnen. Gregoritsch mal wieder mit einem Tor, André Hahn hat noch eins gemacht und ja, das war ein schöner Heimsieg, würde ich mal sagen. Aber ja, auf einen schönen Heimsieg haben wieder 2 Pleiten gefolgt. Gladbach schlägt uns 3-2. War ja abzusehen, dass Gladbach eigentlich auch mit hinten drin hängt. Von dem her eine sehr bittere Pille. Da hat ja Finn Bogason mal wieder getroffen. Dann hatten wir schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Gegen Freiburg verliert man auch 2-1. Das war wirklich äußerst bitter. Gregoritsch hat da noch einen Treffer erzielen können. Ja, dann ein äußerst respektables 1-1 gegen Dortmund zu Hause. Das muss man sagen, das war wirklich dann doch wieder eine bessere Leistung. Und 2-0 gegen Bielefeld auswärts, wo man jetzt heute noch nicht weiß, warum man da gewonnen hat, war wirklich so eine Partie, wo beide eigentlich als Sieger rausgehen können, wo wahrscheinlich der gewonnen hat, der cleverer war. Und in dem Fall der FCA. Ja, das hat uns dann schlussendlich, wir waren konstant von Spieltag 20 bis Spieltag 24 auf Platz 16. Aber dieser 2-0-Sieg auf der Alm in Bielefeld hat uns auf die 14 befördert. Also danke an Kalli für den bemerkenswerten Einsatz. Und ja, Birgit, 25. Spieltag, Platz 14, 27 Tore geschossen, 41 kassiert. Was ist da dein Eindruck zu diesem Zeitpunkt gewesen?
Ja, also sagen wir so, dieser Sieg in Bielefeld, der hat mich eigentlich so gedacht, jawohl, so das erste Mal so, jawohl, wir haben gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen. Ja, aber davor eigentlich auch wieder, weißt du, ein Auf und Ab und immer Platz 15, 16 und dann hast du schon überlegt, oh Gott, wenn du jetzt in Relegation musst. Und immer wieder habe ich geschaut, oh Gott, wie schaut es denn in der zweiten Liga gerade aus? Wer ist denn da jetzt gerade momentan oben mit dabei? Und so, weil ganz ehrlich, eine Relegation, ich hasse die Relegation. Also ich bin erstens kein Freund von der Relegation. Na, und zweitens ist mir das einfach klar. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Beispiel einen HSV so einfach geschlagen hätten, weil man hat gesehen, also die Hertha, die hat sich schwer getan gegen die. Also ich weiß nicht, ob wir das so gepackt hätten. Naja, gut. Wie gesagt, Platz 14, man war dann gedanklich schon so, oh, so ein bisschen erleichtert und hat dann gesagt, ach ja, jetzt schauen wir mal auf den Spielplan, wer kommt denn da noch? Ah ja, eigentlich lauter Gegner, die irgendwie machbar sind. Mainz, Stuttgart, Wolfsburg, gut, okay, Bayern, aber Hertha auch noch mit dabei. Hey, Köln haben wir ja in der Hinrunde geschlagen. Also es waren eigentlich so vom Spielplan her einige machbare Partien dabei. Ja, aber der FC Augsburg hat gedacht, nee, Pustekuchen, wir machen es spannend und wir präsentieren euch im Abstiegskampf ein richtiges Auf und Ab. Es gab nämlich im Abstiegskampf kein einziges Unentschieden mehr. Also von Spieltag 26 bis Spieltag 34 waren es nur entweder Siege oder Niederlagen. Ja, also es waren 4 Siege, ja, und waren 5 Niederlagen, um genau zu sein. Aber wie gesagt, so ein Unentschieden hätte uns vielleicht auch mal unsere Nerven irgendwo beruhigen können. Ja gut, steigen wir ein, hätte ich gesagt, in das Finale. Mainz wurde ja verschoben, dieses Spiel. Und was war das für ein Heckmeck mit Corona und sie haben nicht genug Spieler und sie können sich nicht freitesten. Ja, dann wurde das Spiel verschoben. Am nächsten Tag können sich auf einmal alle Mainzer Spieler gefühlt freitesten. Ja, also an diese Diskussion werde ich mich nicht gern erinnern und ich verschiebe dieses Mainz-Spiel jetzt auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg, weil wir hatten ja eine Woche Pause und wir haben also als erstes in Stuttgart gespielt und das haben wir 3-2 verloren und das hat mich richtig derbe aufgeregt, dieses Spiel. Ich weiß nicht wieso, weil irgendwie auch alle Tore von den Stuttgartern Standards ja auch waren und wir sind da einfach so feige an diesem Spieltag aufgetreten. Also, und das, obwohl das erste Mal seit 2 Jahren die Ultras auch wieder mit dabei waren. Also wie gesagt, es war eigentlich ein peinlicher Auftritt und ich war auch richtig sauer nach diesem Spiel. Und dann kam Wolfsburg und da haben wir so gedacht, oh weia, Wolfsburg, so schlecht waren die ja auch nicht. Wobei die auch so ein Auf und Ab hatten, aber so schlecht waren sie eigentlich nicht. Und ich bin in dieses Spiel gegangen mit einer Einstellung, okay, komm, ich nehme ein Unentschieden, ja. Aber aus diesem Unentschieden wurde tatsächlich etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, und zwar ein 3-0-Sieg zu Hause vor eigener Kulisse. Die Tore, Iago auch sehr stark in dieser Saison, gerade offensiv, auch auf Rang 2 der Top-Vorlagengeber. Das zweite Tor hat geschossen Florian Niederlechner und Mats Pedersen, der durfte auch nochmal treffen. Auch ein sehr schönes Tor, zwar aus spitzen Winkel, aber richtig wieder mit Bums drauf. So, und dann kam dieses Mainz-Spiel und ich glaube, wir haben uns alle gewünscht, jawohl, haut's die Mainzer weg, haut sie bitte weg, weil nach diesem ganzen Heckmeck und hin und her, und sie haben uns tatsächlich diesen Wunsch erfüllt und haben das Spiel 2-1 gewonnen. Und dann sind wir nach München gefahren, in die Allianz Arena, und dieses Spiel, das hat mich auch so geärgert, weil das war eigentlich so ein typisches unentschiedenes Spiel, und das Spiel geht 1-0 für Bayern aus durch einen Handelfmeter, der einer war, natürlich, klar. Aber ich finde, auch in diesem Spiel hat man wieder gemerkt, so, irgendwie so defensiv hat halt einfach die Abstimmung teilweise wirklich gefehlt. Gerade in dieser Situation, weil man weiß einfach, da oben hat halt auch die Hand nichts zu suchen. Auch ein Reece Oxford muss das wissen. Aber ja, wie gesagt, es geht dann blöd 1-0 aus. Und ja, dann kam Hertha zu uns zu Gast mit Neutrainer Felix Magath damals. Und wir haben eigentlich erhofft, so jawohl, komm, und jetzt machen wir das fix, weil wir wären eigentlich so gut wie durch oder wenn nicht sogar durch gewesen an diesem Spieltag, wenn wir die Hertha geschlagen hätten. Ja, Gegner auf Augenhöhe, ich bleibe dabei, wir haben die Hertha nicht geschlagen. Wir haben es geschafft, es 1-0 zu verlieren. Trotzdem standen wir noch auf Platz 14, wie auch die restlichen Spieltage, auch wenn wir da nochmal ordentlich Tore kassiert haben. Gut, zuerst haben wir in Bochum noch gewonnen mit 0-2, aber dann kamen zwei Spiele, an die ich eigentlich gar nicht mehr denken möchte. Das war nämlich gegen Köln zu Hause, da war ich im Stadion. Mein Sohn hatte Geburtstag und wir haben uns echt von Köln 1-4 aus dem eigenen Stadion schießen lassen. Frust pur, würde ich sagen. Und dann fährt man nach Leipzig und man rechnet zwar mit einer Niederlage, wobei ich gehofft habe, dass wir anders auftreten an dem Spieltag, gerade weil wir dann nämlich mit dem fixen Klassenerhalt im Rücken, den uns die Bayern tatsächlich geschenkt haben, weil sie gegen Stuttgart gepunktet haben, dass man da einfach anders auftritt. Und dann lässt du dir 4 Tore von den Leipziger reinhauen und trittst auf, nicht wie eine Erstligamannschaft, sondern einfach wie ein Regionalligist gegen Leipzig spielen würde, wobei die vielleicht noch mehr Einsatz und Motivation zeigen würden. Und da hat Niklas Dorsch danach wirklich auch im Interview ja gesagt, so kann man nicht auftreten, auch wenn das große Ganze zählt, wie Markus Weinzierl und Florian Niederlechner der Meinung waren, aber der hat als einziger dann gesagt, nee, so können wir nicht auftreten, und es war einfach peinlich und das war es dann auch. Gut, okay, Saisonfinale haben wir dann gewonnen, 2-1 gegen Fürth, sodass wir auf Rang 14 dann auch die Saison beendet haben mit einem Torverhältnis von 39 geschossenen Toren und 56 kassierten Toren. Auch mehr Tore kassiert übrigens wie letzte Saison, da waren es nämlich 52 und 38 Punkte. So, und nach diesem Spiel ist dann die ganze FCA-Welt, die Heile, gefühlt zusammengebrochen, weil vor diesem Spiel ist schon Klaus Hofmann zurückgetreten und nach dem Spiel kam dann noch dieses denkwürdige Interview von Markus Weinzierl und das hat uns dann eigentlich die Stimmung total verhagelt auch und wir wussten dann gleich gar nicht mehr, was wir irgendwie sagen sollten. Und es fällt mir auch ehrlich gesagt heute noch schwer, so da irgendwie klar zu denken, weil ich da einfach sehr, sehr emotional bin, weil für mich der Verein halt einfach im Vordergrund steht. Irina, ich weiß nicht, wie geht's dir da so? Hast du noch so ein Resümee so zu dem Abstiegskampf, außer so ein Auf und Ab und Auf und Ab?
Ja, also tatsächlich Auf und Ab, beziehungsweise Up and Down, habe ich jetzt mehrfach gesagt auch, du hast das deutsche Panel dazu gesagt, ja, also das zeigt auch, wie krass wir alle denken, dass der FCA einfach keine konstante Leistung abrufen konnte. Und ich habe mir jetzt mal so ein bisschen auch die Mühe gemacht, zu gucken, wie standen wir so im Saisonverlauf. Und wenn man sieht, wir standen zwar nur 4 Spieltage auf dem direkten Abstiegsplatz, davon am schlechtesten platziert auf dem 18. Platz nach dem ersten Spieltag. Aber wir standen halt auch 14 Spieltage auf dem Relegationsplatz und das wäre für mich und für meine Nerven nicht nötig gewesen. Wir standen 5 Spieltage auf Platz 15. Auch das, es klingt eigentlich nicht viel, aber im Grunde hat man ja doch insgesamt 18 Spieltage auf dem Relegationsplatz oder schlechter da gestanden und nur 16 Spieltage auf Platz 15 oder besser. Also weil man 11 Spieltage lang besser als Platz 15 platziert war und ja, beste Platzierung war Platz 11 nach Spieltag 5. Also da war ja noch nicht so viele Spiele gespielt, natürlicherweise. Und von dem her ist das für mich schon sehr bezeichnend. Das zeigt, dass schon der FCA immer wieder gute Seiten und Partien gezeigt hat, aber auch viele, viele schlechte. Und viel zu viele, wo man auch viele Tore kassiert hat, wo man einfach gedacht hat, warum haben sie sich zum Beispiel stellvertretend an Spieltag 20 5-1 gegen Leverkusen abschießen lassen. Gut, Leverkusen ist einfach grandios offensiv, aber ganz ehrlich, da mache ich nach dem 3-1 das Scheunentor dicht. Ja, oder gegen Vereine, die unsere Kragenweite sind, wie Köln, wie Freiburg, die haben uns 3 oder 4 Tore eingeschenkt. Das darf halt so eigentlich auch nicht passieren, auch wenn die vielleicht die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen, aber trotz dessen darf dir das eigentlich nicht passieren. Naja, aber was bleibt eben am Ende für mich? Ja, eine weitere Saison Bundesliga. Das muss man einfach so sagen, dass da muss man als Augsburgerin oder Augsburger dankbar sein und demütig. Das gebe ich zu, das ist so, das sollte auch weiterhin so sein. Es tut der Stadt Augsburg super gut, neben dem AFV so ein Zugpferd zu haben wie den FCA für die Region und darüber hinaus so ein Glanzbild zu haben wie den FCA. Es ist einfach ein Aushängeschild für Stadt und Region, genauso wie jetzt zum Beispiel die KNU-WM oder halt der AFV, der da mal wieder öfter eine schöne Saison zeigt und zu dem man gerne geht. Ja, das braucht einfach diese schöne Stadt Augsburg und dafür liebe ich sie. Ich mag alle Vereine, ich mag alle unsere Sportarten, aber der FCA ist halt für mich einfach, wie das Vereinslied schon sagt, Glanz und Gloria. Und dabei soll es halt auch bleiben. Diese Glanz und Gloria, die ist uns zuletzt durch die medialen Auftritte, durch die Gerüchte und so weiter ein bisschen verloren gegangen. Und das fand ich schade, denn ja, wir haben am Ende das Ziel erreicht, das wir uns selbst gesetzt haben, wenn auch denkbar knapp. Das ist der Klassenerhalt. Und das muss jetzt stehen bleiben, festgehalten werden. Aber, und wir haben das letztes Mal betont, das Wie ist die Frage. Der Klassenerhalt, der war super, super knapp. Und das ist so mein Fazit. So knapp hätte es nicht sein müssen. So knapp darf es nach 11 Jahren Bundesliga, Belletage des deutschen Fußballs halt einfach auch nicht sein. Und das gilt es für mich zu vermeiden für die nächste Saison. Weil wenn es wieder so knapp ist, irgendwann erwischt es uns. Und das muss auch nicht sein, auch wenn man sagt, man geht mit in die Liga drunter, es wäre ein finanzieller Verlust, würde wahrscheinlich einige Fans abschrecken, auch wenn man die vielleicht da nicht unbedingt braucht, aber trotz dessen, es ist halt einfach ein Schaden, man sieht, wie es anderen Vereinen geht, den man nicht unbedingt bräuchte und einkalkulieren müsste. Und so hoffe ich, dass die Sommerpause dazu genutzt wird, zu sagen, hey, was ist denn da jetzt so gelaufen, was ist denn jetzt passiert? Das liegt nämlich nicht alles an Trainer Weinziel, das liegt auch nicht alles an den Spielern. Das gehört für mich zum ganz großen Bild, was der FCA in der vergangenen Saison eben ja abgegeben hat. Und ja, ich glaube, das kann man jetzt sozusagen als das Resümee am Ende jetzt sehen. Ich glaube, wir hatten jetzt nach einer kurzen Pause noch auf der To-Do-Liste unsere Spieler der Saison kurz zu küren. Deswegen bleibt gerne noch dran. Ja, das sind wir wieder. Ich hatte gesagt, wir würden jetzt noch unsere Spieler der Saison küren. Ich meine, wir haben ja schon so eine kleine Auswahl auf der Rosenau-Gazette gegeben. Ich wette, da ist auch unser Spieler der Saison dabei. Es gibt den schnellsten Spieler, es gibt den zweikampfstärksten Spieler, aber das sind Fakten, die müssen nicht immer dazu führen, dass das jetzt deswegen der beste Spieler war. Mein Herz sagt zum Beispiel, also ich bin ja ein großer Hanno-Fan, ich hätte eben nie so eine krasse Saison zugetraut, muss ich persönlich sagen, auch in Ries Oxford. Diese Geschichte, die macht mich einfach super glücklich und auch super happy, weil das keiner gedacht hatte, weil er einfach schon Prügel kassiert hat. Wir hatten ja einen Liebesbrief geschrieben, die Franzi, die Birgit und ich, an seinem Geburtstag am 16.12. letzten Jahres. To Ox with Love. Gerne nochmal nachschauen und nachlesen. Der war echt cool und sehr schön. Und ja, ich glaube, damit habe ich schon meine zwei großen Spieler der Saison für mich gekürt. Beides sind nicht unbedingt die in allen Top-Statistiken vertreten sind, aber zwei, die die FCA-DNA dieser Saison wenigstens getragen haben. Das kann man nicht von allen sagen. Oder, Birgit?
Nö. Also, wie gesagt, so ein paar Querelen wird es immer in einem Verein geben, ne? Und dass ein Florian Niederlechner zum Beispiel im Winter unbedingt weg wollte, auch das ist ein Fakt, den ich irgendwie nachvollziehen kann. Er ist nicht mehr der Jüngste, er hat einen 3-Jahres-Vertrag anscheinend angeboten bekommen, ne? Und dass er mit seinem Kind und so auch Planungssicherheit braucht und dass er dann einfach 3 Jahre lang den Kopf hätte ausschalten können und hätte sagen können, jawohl, ich gehe nach Amerika, da bin ich 3 Jahre, noch muss mein Sohn nicht in die Schule. Das hätte ich sogar nachvollziehen können. Aber laut eigener Aussage war er dann schon mal so 2-3 Wochen richtig stinkig und das hat sich dann anscheinend auch so ein bisschen auf die Mannschaft übertragen und das ist was, wo ich sage, das muss einfach nicht sein. Ich kann stinkig sein, aber ich habe trotzdem meine Leistung für meinen Arbeitgeber zu bringen. Aber zurück zu meinen Spielern der Saison, also bei Reece Oxford bin ich natürlich bei dir. Also diese Geschichte, die ist ja wie aus einem Liebesroman schon oder aus einem Roman halt einfach schon raus. Ne? Er kam zu uns damals als Leihspieler, hat wirklich, er hat gespielt und dann hat er ein paar Fehler gemacht und dann hat er sofort die ganze Fangemeinschaft gegen sich gehabt. Und was haben die teilweise draufgehauen und geschimpft? Wir Mädels natürlich nicht, weil wir mochten Reece von Anfang an. Ja, und haben immer gesagt, der braucht Praxis und so weiter. Und man hat gesehen diese Saison, was aus jemandem werden kann, wenn der genug Einsatzzeit kriegt. Also der hat uns wirklich des Öfteren wirklich den Arsch gerettet. Nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seiner super Passquote von 87,1%. Also deswegen auch Reece Oxford für mich ein Spieler der Saison. Und ja, dann würde ich sagen, klar, Michael Gregoritsch auch noch sehr wichtig. Hat mich auch richtig doll gefreut, dass der sich aus seinem Tief rausspielen konnte, ja, und endlich wieder getroffen hat, was er mit Hilfe einer Mentaltrainerin geschafft hat. Also auch wirklich toll, wirklich super, hat auch seinen Einsatz dann gezeigt, wo es wieder lief. Also da hat man wirklich gemerkt, okay, der setzt sich ein. Er scheint auch fürs Team unwahrscheinlich wichtig zu sein, weil ich habe so diese Szene im Kopf, Bochum, DFB-Pokal vorm Elfmeterschießen. Da hat nicht ein Markus Weinziel oder ein Jeffrey Hovelow die Rede gehalten vorm Elfmeterschießen. Nein, es war Michael Gregoritsch. Und dann natürlich, ich weiß, jetzt habe ich schon 2 gesagt, aber irgendwie, die finde ich halt einfach gut. Niklas Dorsch, Arne Meyer, dieses Mittelfeld, man hat halt einfach gesehen, wie wichtig die auch für die Mannschaft sind, für diese Achse sind. Die haben auch in jedem Spiel, wo sie gespielt haben, Einsatz gezeigt. Und deswegen möchte ich sie hier auch einfach eigentlich nochmal würdigen. Ja, so, ich hätte gesagt, wir machen einen Cut rein, würde ich sagen, und schließen die Saison 2021-22 ab und widmen uns der Zukunft. Die Frage ist, wie gehen wir denn in diese Zukunft und vor allem mit welchem Trainer an der Seitenlinie gehen wir in die Zukunft? Also das Trainerkarussell, das dreht sich in Liga 1 und es dreht sich richtig verrückt, wie auch schon im letzten Jahr. Ich glaube, 7 Vereine, tatsächlich 7 Erstligisten, haben einen neuen Trainer im Oberhaus gebraucht. Viele sind jetzt schon ausgestattet mit Trainern, aber Gladbach, Schalke und der FCA, die haben ihren Trainer bisher noch nicht gefunden. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich werde langsam aber sicher ein bisschen unruhig, weil so um den 20. 6. rum soll ja die Saisonvorbereitung tatsächlich starten. Man hat noch nicht den Kader für die neue Saison zusammengestellt. Also die Uhr, die tickt und man braucht dazu aber tatsächlich einen Trainer, weil ich glaube nicht, dass es bei uns so läuft, dass Stefan Reuter alle Spieler alleine aussucht. Die Frage ist jetzt halt, kommen sich jetzt hier irgendwie die Vereine auch ins Gehege, weil vielleicht Gladbach, Schalke und der FCA die gleichen Trainer haben? Ich weiß es nicht. Also es wurden jetzt auch schon viele Kandidaten genannt. Einige sind auch schon wieder raus aus dieser Gerüchteküche. Also es ist sehr, sehr spannend und vor allem wurden auch schon sehr, sehr viele Kandidaten genannt. Irina, wer wurde denn genannt? So, sag uns doch mal einen.
Ja, also der erste, der mir so eingefallen ist, der ja mit vielen in Verbindung gebracht wurde, weil er zuletzt von Hoffenheim geschasst wurde, sozusagen, war Sebastian Hoeneß, der ja auch mit einem anderen Hoeneß, der ja, in der Liga oft unangenehm auffällt, sehr verwandt ist. Genau, das ist Sebastian Hoeneß, wie man sich wahrscheinlich schon dachte. Der hat ja mit Hoffenheim eigentlich schon in der ersten Phase der Saison sehr viel Gutes gemacht. Also ich fand, der hat mit einer jungen Elf, da fällt mir zum Beispiel Angelo Stiller ein, der mir da sehr positiv aufgefallen ist, den er ja persönlich aus dem Bayern-Nachwuchsbereich kannte, der wirklich eine sehr gute Saison gespielt hat oder auch ein Raum, der ja in die Nationalmannschaft auch vorgedrungen ist, der Deutschen. Ja, Sebastian Hoeneß, der wäre für mich eigentlich ein super Kandidat gewesen. Zwar nicht die große Erfahrung, aber auf jeden Fall einer, der den Nachwuchs fördern kann. Aber wie man so medial hörte, ist dieser vielversprechende Kandidat leider raus.
Ja, also Sebastian Hoeneß wäre jetzt auch einer gewesen, den ich mir ganz gut vorstellen hätte können. Eben, weil er jung ist, auch mit jungen Spielern kann. Aber er hat selbst gesagt, er gönnt sich eine Auszeit. Ein weiterer Kandidat, der aber mittlerweile, wenn man der Augsburger Allgemeinen glauben kann, auch raus ist, ist Peter Zeidler. An dem soll man relativ lang dran gewesen sein, an dem Coach von St. Gallen. Man kennt ihn auch als Co-Trainer von Ralf Rangnick in Hoffenheim. Er selber hat schon RB Salzburg trainiert, war da aber nicht so lang. Jetzt, wie gesagt, bei St. Gallen, da hat er sich ein junges Team aufgebaut, mit dem er ja doch ganz erfolgreich war. Einmal zweiter Platz in der Schweizer Liga, zweimal jetzt im Cupfinale, aber laut der AZ raus.
Ja, was noch ein Gerücht ist, was sich hartnäckig hält oder einer, der auf jeden Fall an vielen Orten heiß gehandelt wird, ist Enrico Maaßen. Der ist selber ehemaliger deutscher Fußballspieler und ist heute ein, ja, ich würde mal schon sagen, erfolgreicher Fußballtrainer. Ja, der war zuletzt eben Trainer von Borussia Dortmund 2, nicht von der ersten, aber doch von der zweiten. Und man hörte, der kann auch sehr gut mit jungen Leuten, sehr gut als Co-Trainer, er ist aber auch ein sehr guter Trainer, der die Hauptverantwortung hat. Er hat zum Beispiel das bei SV Rödinghausen schon bewiesen. Den Verein kenne ich persönlich gut, weil Rödinghausen nicht so weit weg ist von dort, wo ich wohne. Also in der Regionalliga hat er auch sehr gute Leistungen mit seinen Clubs gezeigt. Und und bei Drochtersen-Assel hat er es da auch schon sehr gut auf den Platz bekommen mit seinen Mannschaften, die er trainiert hat. Die Frage ist natürlich, reicht hier die Erfahrung, nur mit jungen Spielern umgehen zu können und die zu fördern, reicht auch nicht. Wäre ein Kandidat, der für mich noch zu wenig Profile hat, aber definitiv nicht uninteressant.
Nee, uninteressant tatsächlich nicht, aber ich weiß nicht, ob bei dieser starken ersten Liga, die wir nächstes Jahr haben, das nicht so doch ein großes Risiko wäre, da jemanden wirklich mit so wenig Erfahrung oder sag mal so auf dieser Ebene eben einzusetzen. Also das Gleiche gilt auch für den nächsten Kandidaten, den jetzt heute auch die AZ wieder ins Spiel gebracht hat. Das wäre Thomas Stamm von Freiburg 2, auch zweite Liga, dritte Liga, die haben auch nur Rang 11 erreicht, irgendwie 34 Tore in 38 Spielen geschossen, 42 Tore kassiert. Auch ein jüngerer Trainer, der auch gut mit jungen Spielern kann, aber ich finde, da gilt tatsächlich das Gleiche wie für Enrico Maaßen aus meiner Sicht. Ich persönlich als Sportdirektor, wenn mein Stuhl, und das ist so, wackelt, dann würde ich ein solches Risiko tatsächlich nicht eingehen zum jetzigen Zeitpunkt. Dann würde ich lieber einen Coach mit Erfahrung holen, der mich auch weiterbringen kann. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Sichtweise.
Ja, wer auf jeden Fall auch namentlich gedroppt wurde, war Hannes Wolf, nicht zu verwechseln mit dem Fußballspieler, obwohl Hannes Wolf, der Fußballlehrer, auch ein ehemaliger deutscher Fußballspieler ist. Ich weiß, es ist sehr verwirrend. Hannes Wolf hat zuletzt Deutschland U19 zum Beispiel trainiert. Die fand ich immer super spannend. Unter anderem spielen da ja auch einige FCA-Nachwuchsspieler immer für Auswahlen. Von dem her verfolgt man natürlich auch die U-Junioren. Davor hat er interimsweise Bayer 04 Leverkusen trainiert und man kennt ihn natürlich noch aus Zeiten von VfB Stuttgart. Da war er 2 Jahre Trainer. Dann in Hamburg. Genau, also von dem her, die Erfahrung wäre da. Und zwar hat er ja zum Beispiel war ja Nachfolger von Jost Luka in Stuttgart, nachdem auch Stuttgart in die zweite Liga abgestiegen ist. Und finde ich persönlich einen sehr interessanten Trainer. Ich weiß, Birgit, dir geht es auch so. weil er einfach extrem gut mit jungen Leuten kann. Er ist ja selber noch nicht alt, 40 Jahre alt oder 41 maximal, auf jeden Fall noch sehr jung. Aber er hat schon einiges für seine Vita getan. Von dem her wäre er für mich ein sehr interessanter Mann, wenn er denn nicht auch von anderen begehrt ist. Man liest ja heutzutage, dass jeder bei jedem ein Thema ist. Heute habe ich zuletzt von einem Sky-Gerücht gehört, dass U19-Bundestrainer Hannes Wolf auch ein Thema in Gladbach ist. Von dem her, das mit dem sich ins Gehege kommen, das könnte schon wahr sein.
Ja, also kurz zu Hannes Wolf finde ich natürlich auch super. Also den hätte ich tatsächlich auch gern. Ja, nächster Kandidat, der auch mal gedroppt wurde, ist Thomas Letsch von Vitesse Arnheim. Auch eine Truppe mit sehr vielen jungen Spielern auch. Arnheim war auf Rang 6 der Eredivisie mit 51 Punkten. 15 Spiele von 34 gewonnen. Da soll aber tatsächlich auch Schalke 04 dran sein. Die haben ja auch noch keinen Trainer. Also wir sind wieder beim Gehege. Könnte also sein, ja, dass uns da Schalke in die Quere kommt, falls man denn an Thomas Letsch dran ist. Wie gesagt, wir sagen hier ja nur gerade die Gerüchte, die so ja, im Umlauf sind.
Ja, ein weiteres Gerücht ist Gerhard Struber, ein österreichischer Landsmann und auch ehemaliger Fußballspieler, hat unter anderem bei Austria Salzburg und bei Admira Wacker Mödling gespielt und war auch mal in der österreichischen U21 aktiv. Ein bisschen erfolgreicher ist er sogar als Trainer, hatte den Wolfsberger AC 2019 trainiert, 2019 bis 2020 FC Barnsley und seit 2020 interessanterweise die New York Red Bulls. Dort ist er immer noch Trainer und ist da in der MLS sozusagen als Coach tätig. Nach eigenen Aussagen ist er das da auch sehr, sehr gerne und möchte diese Mannschaft, die er da auch mit formen durfte, nicht verlassen und finde das auch ein sehr spannendes Projekt, weswegen dieses Gerücht schon quasi wieder erkaltet ist. Der 45-Jährige ist da quasi jetzt schon mehr oder weniger aus der Verlosung, weswegen man den Namen wahrscheinlich jetzt getrost wieder vergessen darf. Genau, ein Name, den ihr nicht vergessen solltet, einfach weil es so ein Präsenter ist in der deutschen Bundesliga, ist Lucien Favre. Ich glaube, wer den Namen nicht kennt, hat den Fußball nie geliebt. Lucien Favre ist halt einfach ein Urgestein der deutschen Bundesliga, aber das will er nach aktuellen Aussagen von dem 64-Jährigen gar nicht mehr sein. Also er hat so irgendwo gesagt, er hätte mit der deutschen Bundesliga gefühlt irgendwie abgeschlossen. So ganz nimmt man ihm das nicht ab. Also er war ja sehr lange in Deutschland auch Trainer. Und er war auch sehr lange, wen überrascht das bitte, mit seiner Gladbacher Vergangenheit. Er wurde bei Gladbach als Hauptfavorit als Haupttrainer sozusagen auserkoren. Aber er hat zuletzt den Gladbachern einen Korb gegeben. Und das war doch sehr überraschend. Also ich habe ja irgendwo gedacht, dass Favre wieder Gladbach-Trainer wird und dass das wieder so romantisch und erfolgreich weitergeht mit den beiden Parteien. Aber der Schweizer, glaube ich, hat so ein bisschen Bundesliga, genug von der Bundesliga und ist so zudem jetzt kein Trainer-Pendant oder Aspirant in der deutschen Bundesliga. Von dem her, es ist ein Wunsch gewesen, wenn man jetzt einen super krassen, erfahrenen Bundestrainer haben will, Bundesliga-Trainer haben will, für den FCA, sag ich persönlich, trotz dessen, dass es da kein Gerücht gibt, wäre interessant gewesen, aber ich gehe davon aus, dass Stefan Reuter keinen so erfahrenen, starken und fordernden Menschen an seiner Seite haben will. Das ist gefährlich und von dem her sollten wir das auch schnell abhaken.
Ja, und jetzt droppen wir auch nochmal einen Namen, lassen nochmal einen fallen. Du hast vorhin gerade schon das Stichwort gesagt, Bundestrainer. Es gibt jemanden, der noch zur Verfügung steht, der Lust hätte, mal wieder einen Verein zu trainieren. Und das ist Joachim Löw. Der hat nämlich, ich glaube, es war im Zuge des Champions-League-Finales gesagt, ja, er hätte Lust, wieder einen Verein zu trainieren und vielleicht sogar auch einen Bundesliga-Verein zu trainieren. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ja, bei Jogi Löw in allen Ehren, die deutsche Nationalmannschaft hat ihm sehr viel zu verdanken. Aber beim FCA möchte ich ihn jetzt nicht so unbedingt sehen, weil ich glaube, er hat so in den letzten Jahren gezeigt, dass gerade so die Zusammenarbeit mit ganz jungen Spielern, und wir haben einen sehr jungen Kader, dass das nicht so sein Metier ist. Er setzt da auch eher auf Erfahrung, wie es auch Markus Weinzierl gesagt hat. Und ich glaube aber, es ist schon wichtig, dass der FCA, wenn er jetzt einen Trainer holt, der auch mit jungen Spielern kann.
Ja, bin ich bei dir. Also ich hoffe echt wirklich, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht. Ich war ja schockiert, dass er das gesagt hat, weil also Löw als Bundesliga-Coach, das sehe ich nicht. Und zudem wollen wir echt, dass es beim FCA auch weiterhin hoffentlich mit dem Leistungsprinzip zugeht. Und dafür ist Jogi Löw ja wirklich nicht bekannt. Aber es gibt ja auch noch weitere verfügbare Namen. Also wenn man sich jetzt so umschaut, wer denn noch so gehandelt wird, viele Clubs und Fanvertreter sagen, ja bitte lass nicht Kohfeldt zu uns kommen. Da bin ich auch übrigens völlig bei denen. Also ich würde ihn auch ungern in Augsburg sehen. Und Marco Rose ist da noch so ein Name. Ich erinnere noch an Marc van Bommel, wenn man einen hübschen Trainer will, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Finde aber, dass Marc van Bommel definitiv wirklich gute Ansätze gezeigt hat. Ich fände ihn tatsächlich gar nicht so uninteressant. Und dann gibt es natürlich noch Trainer wie Thomas Schneider. Oder Achim Beiers-Lorz. Da hoffen wir auch alle, dass eben von den Namen keiner dabei ist, der beim FCA dann anheuert. Oder Bruno Labbadia. Da haben ja schon einige nachgeschrien, wäre ich persönlich jetzt auch kein großer Fan von, weil er ja auch so ein bisschen als Feuerwehrmann gilt, mehr oder weniger. Ja. Und Jürgen Klinsmann meldet sich mal ab und zu Wort. Also da hoffe ich wirklich, dass diese Trainer alle kein Argument sind oder kein Aspekt sind, der FCA verfolgt. Was natürlich noch interessant wird, aber auch mehr in Richtung Aufwärmen geht, wäre Manuel Baum, der ja immer mal wieder im Gespräch ist, so auch angeblich vor letzter Saison. Der eine oder andere hatte da anscheinend über eine Rückholaktion in Augsburg mit Manuel Baum gerechnet oder geplant. Glaube aber auch nicht, dass da was dran ist, obwohl ich es nicht uninteressant finde tatsächlich, wenn man so mit dem Nachwuchs plant. Und denke aber auch, dass so Aufwärmen nach der jetzigen Liaison nicht so eine gute Idee ist. Naja, aber wenn wir schon reden über mögliche Trainertransfers, dann sollten wir nach einer kurzen Pause unbedingt noch drüber sprechen, welche Spieler gibt es denn, die vielleicht beim FCA anheuern könnten, auch wenn es da absolut noch gar keine Gerüchte zu gibt.
Ja, da sind wir auch schon wieder. Ja, Spieler, die beim FCA anheuern könnten. Gute Frage. Also wir haben ja schon gesagt, junge Spieler auf jeden Fall. So wirkliche Namen möchte ich da jetzt eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so fallen lassen. Ich würde eher gerne, aber das haben wir auch gesagt, wir wollten ja auch noch eine Kaderanalyse mal extra machen. Die kommt auch noch von uns. Ich würde sagen, was für mich persönlich jetzt die wichtigsten Positionen sind auf jeden Fall die Außenpositionen. Da vor allem Dingen auch die offensiven Außenbahnen, rechte Seite. Wir brauchen da Geschwindigkeit, würde ich sagen, weil Ruben Vargas ist ja schon schnell, aber er hat kein schnelles Pendant, weswegen ich auf jeden Fall mir erhoffe, dass man tatsächlich noch einen starken Rechtsaußen holt. Ich möchte ja jetzt, wenn ich einen Namen fallen lasse, tatsächlich nochmal so in Richtung Holland gucken. Ritsu Doan, der letztes Jahr im Sommer bei uns schon im Gespräch war, war zwar vor, ich glaube, 4 Wochen ungefähr bei Mainz im Gespräch, aber noch ist da gar kein Transfer zustande gekommen. Also das wäre jetzt schon noch ein Spieler, wo ich sage, ja, der würde mir ganz gut gefallen. Irina, wie siehst du denn das? Hast du irgendwie eine favorisierte Position oder einen Spieler, den du gerne hättest?
Also bin da auch bei dir. Also ich hoffe tatsächlich, dass sich offensiv was tut. Vor allem rechts außen, finde ich, haben wir halt aktuell, finde ich, nur André Hahn, der da konstant Leistung und Bundesliga-Niveau erreicht. Das ist für mich auch so eine Position. Zudem fragt man sich, will man nicht vielleicht mit einem neuen Trainer vielleicht auch wieder ein System spielen, wo man mehr auf so eine Art Spielmacher setzt? Dann bräuchte man natürlich auch noch dementsprechend Spielermaterial. Da wäre ja zum Beispiel auch immer noch so einen Kuh-Nachfolger oder Altintop-Nachfolger, die auch immer so in so eine Rolle gerutscht sind, eine gute Idee, und da müsste man sich dementsprechend umschauen. Man hatte ja mal so Ansätze, dass man mal über einen Jens Dage zum Beispiel nachgedacht hat, der dann vielleicht auch die Position bekleiden kann, beziehungsweise nach hinten rücken kann, und dann rutscht ein Meier nach vorne. Also es gäbe Lösungen, es gäbe Namen, und derzeit ist es erstaunlich ruhig um den Verein. Es gab Gerüchte im Tor. Das ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz raus, ob da jetzt so eine Wachablösung von den zwei derzeitigen Nummer 1 und 2, Kubek und Giekiewicz, geplant ist. Tatsächlich wechselt Marvin Hitz ja nach Basel in die Schweiz, in sein Heimatland. Auch da gab es ja Gerüchte, dass der zum FCA kommt. Wenn sich da was tut, was ich jetzt nicht so schlecht fand, nachdem Giekiewicz-Saison letztes Jahr nicht super schlecht war, aber nicht überragend, wie man es von ihm kennt und wie es sein Anspruch ist, fände ich es gar nicht schlecht, wenn man da auch nochmal über eine frische Lösung nachdenkt, auch wenn es mir gerade um Thomas Kubek menschlich sehr leid täte. Ja, auf den Außenverteidigerpositionen muss man einfach gucken. Iago und Pedersen haben ja keine Spiele, beide auf dem Platz gestanden, oder halt beziehungsweise einer auf der Bank und der andere auf dem Spielfeld. Das finde ich ziemlich problematisch, wenn man eben damals mit so einem Duo plant, wie Staffi und Max es damals waren, dass halt der eine auf der Bank sitzt und dann den ja ausgepowerten Außenverteidiger ersetzt. Das klappt mit Pedersen und Iago nur so semi-gut, weil beide immer abwechselnd und meistens auch zeitgleich verletzt waren. Und bei Iago wird sich das eben zeigen. Will man ihn jetzt nochmal mit 25 nach einer passablen Saison eben verkaufen? Er hat ja doch auch 6,5 Millionen damals gekostet. Oder will man ihn jetzt eben doch noch weiter behalten? Und bei Pedersen, ich finde, der hat jetzt eine ansprechende Saisonleistung gezeigt, auf den könnte man eigentlich setzen. In der Innenverteidigung haben wir mit Maxi Bauer, mit Winter, mit Ox und mit Hauveleo und mit, ja, vielleicht Udo, mal schauen, was der so macht, mal schauen, was Ox so macht, eigentlich ein ganz gutes Gerüst. Aber man weiß ja Stand jetzt noch nicht, wer dann in der Sommerpause nicht vielleicht die Fuggerstadt verlässt. Gibt ja Interesse, wie Birgit auch schon sagte, an Reece Oxford. Bei Udo ist das auch nicht ausgeschlossen, trotz der Verletzungen, dass er den FCA vielleicht noch verlässt, wenn der Preis auch stimmt. Wobei auch da natürlich jetzt aktuell durch die mangelnde Spielpraxis der Preis nicht allzu hoch sein sollte. Dann Frage, wie man jetzt hier auf der Rechtsverteidigerposition mit Gummi und Frami weitermacht. Sieht man da irgendwie noch Bedarf, zum Beispiel eine Rückholaktion mit Simon Asta zu starten, der jetzt mitführt in die zweite Liga geht, der sich da aber als Stammspieler etabliert hat, ist jetzt nur so ein Fragezeichen. Eine Anregung könnte ich mir trotzdem vorstellen, ist auch noch jung und kennt die Augsburger Strukturen. Im defensiven Mittelfeld wird es halt darauf ankommen, also Dorsch und Meier, das ist ja jetzt schon in trockenen Tüchern sozusagen, was man so mit Grueso, Muravec und vor allem Strobel, der ja nach wie vor verletzt ist, der hatte ja sich einen Kreuzbandriss zugezogen und man hofft, dass er zur Saisonvorbereitung zurück ist, aber er ist halt auch schon 32 geworden, alles Gute nachträglich noch, er hatte am 12.05. Geburtstag, und Jan Muravec, der ist schon 32, wird Ende des Jahres noch 33 und auch genauso häufig verletzt, ja, was mit denen eben geplant ist. Ja, ein möglicher Kandidat, von dem wir immer wieder berichten, von dem wir viel erhofft uns haben, der jetzt auch in der U23 fester Bestandteil war, ist Tim Sivea. Mal schauen, was der 20-Jährige mittlerweile ist er jetzt auch schon die 20 Lenzen alt, so tut. Er ist ja zentraler Mittelfeldspieler und man könnte sich sicherlich auch vorstellen, dass er jetzt mal Bundesliga-Luft schnuppert, kommt aber tatsächlich auch auf den Gusto des neuen Trainers an. Genauso wie Freddy Rensen, da wird auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit einfach mit einem Abgang spekuliert. Also das tut mir persönlich sehr leid. Ich finde den 24-Jährigen super, aber er hat einfach nur 12 Spiele von 34 möglich in dieser Saison gemacht, 13% der Spielminuten, 6% Startelfquote und hat dabei nur eine Torvorlage geben können. Leider ist es natürlich sehr wenig. Und wenn man für ihn nochmal irgendwie was kriegen will, müsste man das jetzt im Sommer tun, weil sein Vertrag läuft am 30.06.23 ab. Genauso wie man halt jetzt überlegen muss, was man mit Ruben Vargas macht. Das war jetzt keine brillante Saison, er spielt aber immerhin konstant für die Schweizer Nationalmannschaft. Er hat bis 25 Vertrag, also langfristig. Da hoffe ich ja persönlich, dass er sich unter einem neuen Trainer stabilisiert und dass man vielleicht im nächsten Sommer ein bisschen mehr Geld kriegt, weil ich weiß nicht, sein Marktwert ist ja jetzt abgesunken. Der war zu Spitzenzeiten bei 13 Millionen, jetzt ist er aktuell 9 Millionen wert, mit einer guten Saison. Er ist halt erst 23, kann er noch einiges wieder nach oben an Marktwert hinzugewinnen. Dann wird natürlich spannend zu sehen sein, was Lasse Günther macht. Der kann ja links hinten spielen, links vorne, links außen, ist 19 Jahre alt. Da haben wir doch sehr viel Hoffnung, dass das unsere Zukunft ist. Ja, da ist er halt das Backup sozusagen gerade von Ruben Vargas. Iago und Pedersen können da ja auch noch aushelfen. Rechts haben wir die beiden Oldies, Hahn und Caligiuri, hatte ich schon gesagt, habe ich Bauchschmerzen mit. Caligiuri wird ja, in der kommenden Saison dann schon 35 im Laufe derer und André Hahn ist jetzt im August auch kurz vor dem 32. Geburtstag sozusagen, also auch da werden sie nicht jünger und das Backup-Pendant auf der rechten Seite ist ja nur Sarenren Bazé, sehr häufig verletzt für seine 25 Jahre, er wird jetzt im August auch 26 schon, da ist man ja doch auch schon aus dem Talentalter raus. Und man weiß auch nicht so ganz genau, wann er zurückkehrt. Er hat sich ja einen Kreuzbandriss in der letzten Saison zugezogen. Im Sturm sieht das ja noch ein bisschen so aus, Pepi, von dem erhofft man sich viel, dem will man Zeit geben in Augsburg, sagt man, von den Fans. Und wird da doch durchaus Druck aufgebaut. Das finde ich nicht immer gut, weil ihr wisst selber, er ist 19 geworden im Januar, kurz nach seinem Transfer. Er ist 10 Millionen Euro wert. Er wurde für roundabout 16 Millionen nach Augsburg transferiert. Das ist natürlich unglaublich viel für unseren Club und gab es bisher auch nicht so in der Form und trotz dessen bin ich kein Fan davon, jemanden direkt schnell vorzuverurteilen oder zu verheizen. Ich denke, unter einem neuen Trainer mit einer ganzen Vorbereitung im Sommer könnte das was werden und er hat jetzt letztlich auch eine Denkpause von seinem Headcoach, der Vereinigten Staaten bekommen. Von dem her wird er auch erstmal nicht für die Nationalmannschaft nominiert werden und vielleicht kann er dann auch ein bisschen in Augsburg mit dem Team arbeiten. Dann wird die Frage sein, was passiert mit Gregal, nachdem er jetzt wirklich gut getroffen hat. Unser bester Torschütze war 8 Tore waren es in 24 Spielen. Ja, er hat zwar nur 44% Startelfquote, aber er hat durchaus zu überzeugen gewusst. Er ist im April 28 geworden, hat noch Vertrag bis 2023, also nächstes Jahr. Das heißt, man müsste jetzt gucken, was kriegt man noch für den Herrn. 20 Millionen Euro war er 2018 im Winter noch wert. Jetzt 4 Jahre später oder ja, keine 4 Jahre später ist er nur noch 3,5 Millionen laut Transfermarkt wert. Man muss halt gucken, verkauft man ihn jetzt noch, will er vielleicht noch irgendwo anders hingehen. Da gibt es derzeit keine großen Gerüchte, aber man kann jetzt wegen dem Vertragsende nur mutmaßen. Ja, dann haben wir noch unsere 2 Oldies, Niederlechner und Finn Bogason. Florian Niederlechner war ja, wie Birgit schon erklärt hatte, in der Winterpause mit den Staaten in Verbindung gebracht worden. Da ist jetzt ja eine laufende Saison, da wird sich zeigen, ob da nochmal sich eine Chance auftut. Auch sein Vertrag läuft zu 23 aus. Da muss man jetzt gucken, 3 Millionen hat er noch Marktwert, ist letztes Jahr noch 10 Millionen Euro wert gewesen. Ganz schön krasser Abstieg, muss man sagen. Naja, bei 25 Spielen und 5 Toren ist es nicht die super Ausbeute für einen Stürmer. Er hat aber auch 5 Vorlagen gegeben, von dem er mit 10 Scorern in 25 Spielen kann man das noch als ordentliche Saison bezeichnen. Aber er hat halt auch nur 35% Startelfquote und 38% aller Spielminuten gemacht. Da geht sicher mehr und da hat er sicherlich auch andere Ambitionen. Ja, ähnlich geht es da bei dem Alfred von Bogason. Da läuft ja jetzt der Vertrag aus, eben vor, so wie bei Jan Mora weg. Und der hat jetzt nur noch 1 Million Marktwert. Auch bei ihm war vor 3,5 Jahren im Winter noch der Marktwert bei 15 Millionen laut Transfermarkt. Und der Mittelstürmer, naja, der ist mehr verletzt als auf dem Platz. Diese Saison nur 9% der Spielminuten gemacht. 9 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage. Joa, das ist ein bisschen mickrig für jemanden, der so viel Ambitionen hat und eigentlich auch so viel Leistung bringen kann. Ja, hat jetzt ja nicht mehr die Belastung, dass er immer nach Island zur Nationalmannschaft chatten muss, aber trotzdem ist er ja einfach, altert ja auch wie jeder Spieler und dadurch wird er wahrscheinlich von der Verletzungsanfälligkeit auch nicht besser werden. Genau. Dann kommen wir last but not least zu Andy Zekiri, dem sein Vertrag, die Leihe, läuft aus. Genau, den müssen wir wohl übel verabschieden. Ich glaube, nach der Saison mit 22 Spielen, 2 Tore und 2 Vorlagen fällt uns das jetzt nicht so schwer. Aber vielleicht hat er unter dem anderen Trainer mehr performt, Fragezeichen. Keine Ahnung, er ist immerhin Schweizer Nationalspieler. 7 Länderspiele hat er dafür schon gemacht. Und tut mir unglaublich leid, aber aktuell ist es halt tatsächlich kein großer Verlust. Und jetzt müssen wir halt gucken, wir machen ja noch eine detaillierte Kaderanalyse und schauen dann schon noch, wen wir uns dann vorstellen können. Es gibt ja auf dem Markt derzeit genug. Und da kann man sich auch bei den Absteigern mal angucken, wer ist denn bei Bielefeld vielleicht, bei Fürth oder bei jemandem, der den Aufstieg knapp verpasst hat, St. Pauli, Darmstadt, Paderborn. Wer ist da interessant, auch bei Heidenheim und was sowas, was man auch in der Nähe hat an Zweitligisten. Genau, also da werden wir sicherlich in einer nächsten Folge nochmal drauf gucken. Von mir jetzt erstmal Servus. Ich hatte heute viel Spaß bei dieser Episode und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Anhören.
So, damit wären wir jetzt so langsam, aber sicher mal am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Wir wissen, es ist lang geworden, aber es war uns echt wichtig, dass wir die Saison einfach mal aufarbeiten, aber auch, dass wir euch so einen Überblick geben, was für laufende Gerüchte gibt es jetzt gerade auf der Trainerposition, welche Namen sind gefallen, wer ist schon raus und so weiter, weil ich weiß von sehr vielen, weil ich halt auch die sozialen Netzwerke regelmäßig beobachte, dass die Ungeduld in der Fangemeinschaft mittlerweile echt gewaltig ist. Und deswegen hoffen wir tatsächlich, dass der FCA recht bald einen Trainer und dann auch einen guten Trainer präsentiert, der uns über die nächsten Jahre hinweg erfolgreich in der Bundesliga halten wird. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass auf dieser Position endlich mal wieder Konstanz reinkommt. Vor allem auch fürs Team, weil da hat Jeffrey Hovelo ja schon gesagt, dass es für die Mannschaft unwahrscheinlich schwierig ist, wenn man jedes Jahr einen neuen Trainer hat, neue Techniken lernen muss, Taktiken lernen muss, wenn Spieler kommen, Spieler gehen und so. Es ist für die Mannschaft nicht einfach. Und deswegen wünschen wir uns auf der Trainerposition Konstanz und hoffen, dass Stefan Reuter und sein Team da auf jeden Fall ein glückliches Händchen haben. Ja, ein Gruß geht an dieser Stelle auch noch raus an unsere FCA-Damen, die es leider nicht geschafft haben, in die Bezirksoberliga aufzusteigen. Die haben am 28. Mai ihr Saisonfinale gespielt gegen den FC Blonhofen und haben es da leider nicht über ein 0:0 rausgeschafft. Trotz vieler Chancen und Lattentreffer wollte der Ball einfach nicht ins Netz. Und die Mädels, die waren danach richtig, richtig traurig. An dieser Stelle von der Irina und mir ganz liebe Grüße an die FCA-Damen. Wir berichten weiter von euch und wir sind wirklich der felsenfesten Überzeugung, die nächste Saison läuft's besser und in der nächsten Saison, da holt sie euch den Meistertitel und steigt's auf jeden Fall auf. Nochmal Grüße, diesmal von mir, aber an privater Stelle, und zwar an meinen Kumpel Thilo aus Kiel. Der war nämlich gegen Greuther Fürth das erste Mal in der WWK-Arena, obwohl er Holstein-Kiel-Fan ist, stand da auch auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne und hat sich tatsächlich so doll in den FC Augsburg verliebt, dass das jetzt seine zweite Heimat ist, wie er zu mir gesagt hat. Also, der FCA, der kann auch noch Fans für sich gewinnen, auch wenn es momentan wirklich drunter und drüber geht und ja, sehr ruhig ist und wir hoffen, dass wir den FCA bald wieder so kennen und erleben dürfen, wie wir ihn eigentlich alle lieben. So, und damit sind wir fertig für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schöne kommende Tage. Macht es gut, erholt euch von unserem Geschwätz auch auf jeden Fall so ein bisschen. Wir melden uns wieder, wie gesagt, wenn der Trainer endlich bekannt ist. Wir hoffen, es ist bald und bis dahin wünsche ich euch was. Servus!
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.